Mittelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hause.ch.
In der heutigen Sendung gibt es einen Zusammenschnitt aus Gesprächen mit folgenden spannenden Gästen. Christian Jungen, er ist Artistic Director vom Zürich Film Festival, Sanja Ameti, Co-Chefin von der Operation Liberal und Nationalratskandidatin ist sie bei der GLP und Hugo Stamm, Journalist und Sektenexperte. Mit dem Christian Jungen habe ich über die Highlights vom ZFF 23 gesprochen und habe ihn zuerst gefragt, Christian, es hat in diesem Jahr einen riesigen Streich gegeben in Hollywood, da haben ja die grossen Stars gar nicht öffentlich dürfen auftreten. Hat dich das getroffen?
Ja, wie... Also es ist wirklich... Für die Eltern, die das noch kennen, wetten das, wenn die Wette verloren ist und dann verschwimmt so das Signet, weil wir haben... Ende Juni sehr viele Eintüten gehabt, grosse Stars, die in Aussicht waren, wie Janet Benning, wie Emma Stone. Und die sind zum Beispiel in Filmen von Netflix. Und dann ist schlagartig klar geworden, die können jetzt nicht kommen. Und ich habe eigentlich gehofft, bis zum Labor Day, das wäre der 4. September gewesen, der Streik beigelegt ist. Und habe jetzt gemerkt, it ain't gonna happen, der gab vielleicht sogar noch bis nächstes Jahr. Und für mich doppelt ein bisschen schwierig. Zum einen, weil es natürlich das Festival betrifft und zum anderen, weil Amerika, das ist das Land, das ich ein bisschen verehre. Das ist für mich immer ein Land von der Zukunft, vom Optimismus gewesen. Und ich habe mit kaputten, zynischen Leuten auch zu tun. Es ist relativ schitter dort hin.
Nein, erzähl mal, also die Stimmung in Hollywood, am Sunset Boulevard und in Hollywood und in Los Angeles, was hast du da erlebt in letzter Zeit?
Ja, Frustration, unvereinbare Positionen, sie gehen nicht aufeinander zu. Ich habe einen Produzenten gehört, der jetzt sagt, er muft seine Firma von L.A. auf London, sei ihm verleidet dort hin. Ich muss auch mal das Ausmaß schnell beschreiben. Das ist ja nicht nur, dass jetzt nicht gedreht wird. Die dürfen ja nicht einmal einen Film promoten, also an ein Festival gehen.
Also Filme, die schon gemacht sind.
Wir haben jetzt zum Beispiel Jessica Chastain da, eine Oscar-Preisträgerin. Ihr Film hat eine Ausnahmebewilligung bekommen von der Gewerkschaft. Den darf sie promoten.
Und warum?
Ja, weil der nach fairen Bedingungen laut der Gewerkschaft produziert worden ist.
Aha, die entscheidet das?
Ja, Gewerkschaften sind enorm mächtig dort. Mhm. Und ich meine, die Schauspielgewerkschaft hat 160'000 Mitglieder.
Und die sind jetzt alle auf dem Streik? Aber die kann man ja nicht zahlen da vom Streikkomitee. Wie leben die denn dort?
Ja, die haben gut gefüllte die Schatulle. Und jetzt tun sich natürlich auch die Betuchten überbieten mit Spenden momentan. Der Spielberg hat jetzt gerade wieder 1,5 Millionen gespendet in den Fonds, wo die Leute auch wieder entschädigt werden. Aber die Wahrheit ist, wenn du in Amerika nicht kannst 30 Stunden arbeiten pro Monat, fliegst du zur Krankenkasse aus und die am Ende von der Nahrungskette trifft es jetzt ziemlich hart. Und ja,
da ist ich habe gehört, Leute verlieren ihre Häuser, verlieren ihre Autos etc. Ziemlich viel Elend in dem glitzerigen Hollywood, oder?
Ja, und es war ja schon immer so, gewesen, dass die neben dem Schauspielberuf noch Yogalehrer sind oder irgendwo servieren in einer Bar. Und jetzt geht es wirklich ans Eingemachte, weil das zieht ja einen ganzen Rattenschwanz mit Folgebranchen auf, die betroffen sind, wenn nicht gedreht wird. Da kann auch der Beleuchter und der Zulieferer kein Brötchen verdienen. Und das ist eine relativ angespannte Situation.
Du hast vor kurzem gesagt, ohne Hollywood sind wir aufgeschmissen. Bist du jetzt aufgeschmissen eigentlich?
Nein, wir haben ja jetzt 34 amerikanische Filme von 149 im Programm. Das ist also eine stolze Zahl. Und wir haben vier...
die richtigen?
Ja, ich glaube schon. Der Anspruch ist ja, in Zürich sieht man im Herbst also Europa-Premiere die Filme, die ein halbes Jahr später Oscar gewinnen. Das ist mit Green Book oder im Westen nichts Neues.
Aber warum ist das passiert eigentlich? Weil ich habe beide Filme nicht so wahnsinnig gut gefunden.
Green Book ist ein super Film.
Nein, komm jetzt. Ja, sicher. Es war ein bisschen larmoyant und so.
Ja,
und du siehst, hast du gedacht, das ist ein netter Film, aber hast du nicht gedacht, der gewinnt einen Oscar?
Doch, weil er ist so, geht das Herz. Es ist ein Schwarz und ein Weiß. Er redet über das Amerika von heute und er ist
Nein,
lustig.
Nicht von heute.
Ja, davon, also natürlich spielt es in der Vergangenheit, aber in einem Land, wo die Rassenthematik omnipräsent ist.
Ja, aber dort ein ganz anderes Gehandhabt
worden. Aktualität.
Nein, gut, also dort haben wir einfach Glück gehabt. Im Nachhinein, ich weiss nicht, hilft euch das, dass ihr denen sagt, hey, die Filme, die wir zeigen, dann können wir nachher Oscar über. Ist das auch ein Verkaufsargument von dir?
Also jetzt haben wir ja den Eröffnungsfilm Dream Scenario mit Nicolas Cage, wo es so um die Celebrity und vor allem auch Cancel Culture geht, wo immer auf dem Fuß folgt. Und das ist von dem Hipster-Studio A24, wo jetzt gerade mit Everything Everywhere All at Once abgeräumt hat bei den Oscar. Und natürlich haben wir denen gesagt, weil der Film haben auch andere Herbstfestival wählen in Europa, sie kommen den Slot über von Green Book. Und dann,
das Slot von Green Book. Aber hast du das Gefühl, das ist ein Oscar-Contender?
Also für den Nicolas Cage auf jeden Fall.
Also als Schauspieler?
Ja, der spielt so einen Professor, der über Nacht zum Medienstar wird und eigentlich will er nur sein ruhiges Leben führen. Und nachher gibt es halt nicht nur den Aufstieg, sondern auch den Fall. Und das ist sehr ein Film über Social Media und Fame und die Vergänglichkeit von Fame.
Über all die Jahre war die Credit Suisse der Hauptsponsor gewesen. Die Credit Suisse gibt es nicht mehr. Die Frage ist jetzt, wer ist neuer Hauptsponsor? Ist es du, UBS?
Also, wir haben jetzt für 2 Jahre den Vertrag noch können verlängern, welches Logo dann gilt.
Was? Also sicher nicht das CS-Logo?
Ja, ist nicht neue Diskussion, dass vielleicht in der Schweiz der Brand
noch... Nein, da bist du nicht informiert. Nein, das haben sie auch abgetischt. Also.
Okay, ja, dann wird es wahrscheinlich du besser.
Also, ich kann es bewerben.
Weil,
ja, aber die Frage ist, die müssen das ja längerfristig dann machen. Du musst ja dann den Vertrag verlängern, oder?
Ja, das hoffe ich auch. Und weißt, für uns ist wichtig, dass wir Brands haben mit Strahlkraft. Weil wenn du mit denen verhandelst in New York oder L.A. und die machen sich ein Bild, dann googeln sie mal. Googlen, und wenn die sehen, aha, das ist Credit Suisse, das ist Mercedes, das ist Generali, dann sieht das etwas, nach etwas
aber muss man ernst nehmen. Aber euer Sponsor,
wenn du eine Privatbank hast, für Kristaller und Söhne Lenzburg, dann sieht das nach
aber Leute aus. Aber wenn Gübeln, das ist ja der neue, den wir gefunden haben, den kennt man, glaube ich, in Hollywood nicht, oder?
Noch nicht. Da tun wir jetzt Stars ausrüsten, die vielleicht auch etwas tragen von denen, und dann kann man das auch.
Ah ja, machen die das?
Ja. Aber jetzt schauen wir vorne. Vielleicht, wenn etwas wegfällt, tut sich auch wieder Raum auf für etwas Neues. Das Gejammer, das ist eh nicht mein Genre, weil einfach ist es ja immer erst im Rückblick gewesen. Nadja Schicker, das war ja immer das schwierigste Jahr gewesen, ever. Und im Nachhinein sagen alle, ja, früher war es halt einfacher gewesen, ist Milch und Honig geflossen.
Aber wir sind ja eben eigentlich ein Teil von der NZZ, die steht für freie Marktwirtschaft, und du holst Geld vom Staat. Ist das nicht ein bisschen ein Gegensatz?
Doch, da bin ich manchmal auch so ein bisschen in einem Widerspruch mit meinen eigenen Ideal. Ich sage mir den Namen, die Liberalen haben ja den Bundesstaat auch gegründet, darum geniere ich mich jetzt nicht zu fest, einmal
ja,
Bittsteller sein auf einem Amt. Ja, klar, wenn es gängte, hätte ich ehrlich gesagt auch lieber zu 100% privat. Du musst schon sehen, viel von dem Geld geht ja teilweise wieder zurück für Gebühren, Benutzung vom 6-Leuten-Platz. Und du musst heute auch als eine Art des Gütesiegel die öffentliche Hand hinter dir haben.
Die hinter dir haben, ja, hast du ja. Du hast immer Corinne Mauch, die immer ihre gleiche Rede hält seit x Jahren. Und noch ein Bundesrat, der noch
kommt.
Aber
dass man
das Geld holt, auch noch dazu.
Du hast ja, wenn du in der Kultur bist, hast du 3-mal mit der SP zu tun. Corinne Mauch, Stadt, Jacqueline Fehr, Kanton, Alain Berset, Bund. Was ich aber bei allen 3 wirklich cool finde, du merkst, das interessiert sie. Sie kommen jetzt nicht, wie es mühend, und jetzt muss er noch etwas sagen, sondern auch bei Alain Berset merkst du, das ist ein Filmfreak, der geht wahrscheinlich dann auch, wenn er pensioniert ist, wieder. Also nicht pensioniert, nicht mehr Bundesrat, mehr
ins Kino. Er geht auch als Three-Parade im Moment, alles.
Ja, das ist sein er tut ja jetzt ZFF eröffnen am Donnerstag, ja. Und das ist sein letzter grosser Auftritt als Kulturminister.
Also eben die Preise, es gibt gerade 3 Preise. Wie wichtig sind die eigentlich für das Festival?
Es ist natürlich ein Vertrauensvorschuss für weitere Leistungen, für die Regisseure oder Regisseurinnen, die gewinnen. Sie könnten den nächsten Film einfacher finanzieren, werden auch eher an weitere Festival eingeladen. Und für uns sind sie auch wichtig, weil zuerst sind wir für sie da. Und wenn die eine gute Karriere machen, werden die eine Art Nolens-Volens zu Botschafter vom ZFF. Und oft hat das uns auch schon geholfen. Ich will das Beispiel machen. Vor 2 Jahren haben wir die James-Bond-Premiere in Zürich, No Time to Die. Und dort hat es eben geholfen, dass der Regisseur mit seinem allerersten Film, wo er noch Nobody war, am ZFF im Wettbewerb war und sich dann auch daran erinnert hat. Also das sind schon Faktoren, die dann auch für uns spannend werden.
Ein Großteil oder ein wichtiger Teil des Festivals findet im Kosmos, im ehemaligen Kosmos statt, wo jetzt soll neu eröffnet werden unter dem Namen Frame. Frame, das war der Name von einem Filmmagazin, der von dir mitgegründet wurde, von der NZZ am Sonntag, ist dann aber eingestellt worden. Ist das gut so? Man hat sich, dass man den ganzen Kinokomplex nach einem eingestellten Filmmagazin benennt?
Also da ist sicher nicht am Namen gelegen, dass das Filmmagazin eingestellt worden ist. Wir haben den gewählt, Frame, weil wir eben dort den Film framen wollen, in einen Rahmen stellen mit Einleitungen. Wir tun auch so, wenn niemand persönlich dort sein kann von meinem Team, tun wir eine Begrüßung aufzeichnen, wo wir zwei, drei Worte sagen. Und die Idee ist Kultur Plus, also dass man irgendwie ein Erlebnis bietet und vor allem, dass im Kino ein Gastgeber spürbar ist. Ich bin ja wirklich ein Kinofreak, der die ganze Zeit ins Kino geht. Und ich meine Frau fragen, wenn wir in der Ferien sind, gehe ich auch noch ins Kino.
Aber du kannst doch nicht bei jedem Film irgendwie einen Text einsprechen, oder?
Doch, das tun wir dann so, wie man heute Fernsehen macht.
Ja, aber gleich. Aber wir haben ja wie viel? 6 oder 7 Säle?
Ja,
das ist... Und da laufen die Filme zum Teil 3 Tage, weil dann kommt die...
Nein, immer eine Woche läuft mindestens. Aber ich finde ja, die Kinos sind zum Teil auch ein bisschen trist, oder?
Du total, hier, in Keller.
Ein Auto und dann hockst du drin und frierst, weil sie jetzt anfangen runterkühlen wie in Amerika. Und am Schluss gehst du durch den Notausgang in den Hof. Und wir wollen ein bisschen ein Kino machen, wo man sich wohlfühlt, wo man
also, auch die Bar geht. Es ist schmucklos, das kann man sagen. Technisch ist es auf dem neuesten Stand gewesen. Mittlerweile haben wir Probleme mit der Technik. Die Hälfte war glaube ich eingerostet, als wir uns angeschaut haben.
Es hat gewisse Standschäden gegeben. Ist ja logisch, wenn du ein Auto 7 Monate nicht fährst und dann kannst du nicht auf den Knopf
drücken. Aber dass es so schnell geht.
Ja, das hat mich auch erstaunt. Aber wir wollen jetzt sein mit dem Michi Steiners im Film «Early Birds», der ja vor der Haustür gedreht worden ist, ein Langstrassen-Thriller. Und das ist eigentlich der perfekte Film, um das Frame.
Aber die Frage ist, was machen wir wirklich anders? Sind es nicht einfach zu grosse Säle, auch für Arthouse einerseits? Sind es nicht zu viele Säle? Hat es nicht zu viele Kinosäle, auch im Quartier, Riffraff, Houdini etc.? Und zu viele Filmsäle in Zürich? Und wenn nicht gerade Oppenheimer läuft oder Barbie, dass das gar nicht aufgehen kann?
Ui. Es hat wahrscheinlich zu viele Säle in Zürich, das ist leider so, wenn ich das nicht gerne zugebe. Aber ich
eben, jetzt glaube, machst du nochmals 6 auf,
nein, oder? Ja, aber es wäre ja wieder die falsche gewesen zum Schluss, weil da hast du wenigstens von den Operationskosten kannst du irgendwie 6 Säle mit einer Kasse und so betreiben und wenn du 6-mal einen Einzelstandort hast, musst du
viel mehr Personal. Es gibt andere, ja, im Corso hat es auch 4 und im Seal City sind es ja, nicht mehr Arena.
Ich glaube, so. Die Leute nehmen uns ab, oder das hoffe ich zumindest, dass wir das aus einem Engagement machen, mit Herz, dass wir
wieso? Auch... Mit einem Engagement?
Ja, weil wir für den Film brennen. Ich würde ja niemand, schafft ja niemand beim Zürich Filmfestival, weil er Millionär werden will, sondern das ist ein Job, den man macht aus Leidenschaft.
Aber wir haben ja nicht einmal einen Programmierer gelesen, dass der Philipp Tesler, der das jahrelang gemacht hat, für eben Kitag, also Corso und andere Kinos das für euch macht. Also ja, das Wichtigste hast du eigentlich bis jetzt noch nicht gehabt.
Also gut, da bin ich tiefer entspannt bei dem Thema. Wir sind 8 Programmer beim Zürich Filmfestival, wo alle etwas von Film verstehen, die nichts anderes machen.
Aber mit einem Filmfestival ist doch etwas anderes. Es gibt Festivalfilme, die dann nie in ein richtiges Kino kommen.
Ist die Weihnacht und das andere ist das ganze Jahr.
Völlig zwei verschiedene Disziplinen. Also ich habe das Gefühl, da bist du jetzt ein bisschen illusorisch. Ich war mal in einem Filmgeschäft, einem Kinogeschäft, ja. Kinomitbesitzer und so weiter. Ich habe das Gefühl, da bist du jetzt irgendwie noch ein bisschen weg von der Realität.
Ich hoffe nicht, dass du recht hast, aber es ist ja immer gut, wenn man am Anfang unterschätzt wird. Dann kann man dann auch besser auftrumpfen, wenn es läuft. Gut. Wir sind überzeugt, dass wir die Kinos zum Laufen bringen. Und jetzt, weil wir es ja gerade mit dem ZFF einweihen, haben wir schon mal 11 Tage lang die Hütte voll. Und dann eben. Haben die Leute auch wieder gesehen, dass es lässig ist. Wir haben ja schon die Medienkonferenz dort gemacht und die glänzigen Äugle auch bei den Journalisten wieder in diesen schönen Kinos sein. Das ist also
eben, haben aber ein bisschen, eben, ich kann sagen, sie sind ein bisschen schmucklos.
Ja. Ja, das
schön
ist halt,
sind sie nicht. Die Qualität ist gut, man sitzt gut, man hat gute Sicht, man hat grosse Leinwände.
Tut dich überraschen lassen, wir machen Ausstellungen dort von Fotografen, die hängen Porträts auf von Leuten, die am ZFF waren, nicht nur Stars, auch Leute wie Wim Wenders und so. Und dann merkt man auch, dass man in einem Movie-Theater ist. Da versuchen wir auch ein bisschen Ambiance.
Kosmos-Leute sind unter anderem gescheitert, weil die Miete relativ hoch war von der SBB. Es gehört der SBB. Haben sie einen billigeren Preis rausgeholt?
Ich weiß nicht, was die gezahlt haben, aber wir haben einen fairen Preis bekommen und eine gute Chance, um da wirklich das wieder ankurbeln und schwarze Zahlen schreiben.
Das ist also der Christian Jungen. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Sehr spannend, sehr interessant. Letzter Musiktitel.
«Shallow» von der Lady Gaga und Bradley Cooper aus dem Film «A Star Is Born».
Grossartig.
Meisterwerk.
Habe ich zweimal geschaut und die Musik ist fantastisch.
Dieses Jahr haben die Nationalratswahlen ja stattgefunden und Sania Mehdi war eine Kandidatin von der GLP. Ihre Eltern kommen aus Bosnien-Herzegowina und sie ist als dreijähriges Kind in die Schweiz gekommen. Von ihr wollte ich wissen, wie sie das prägt hat, dass sie ein Flüchtlingskind ist.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das prägt alle, die geflüchtet sind. Einmal geflüchtet, also man ist, wenn man einmal geflüchtet ist, dann brennt sich das ein.
Aber Sie haben das im Gegensatz zu Ihren Eltern gar nicht richtig mitbekommen, oder?
Mal schon auch. Und was ich halt auch über mitbekommen habe, ist, dass über meine Eltern, also man wächst ja mit zwei Geflüchteten und insofern auch zwei geschädigten Menschen auf. Also ich meine das jetzt nicht so negativ geschädigt, sondern halt einfach aufgrund von dieser Erfahrung. Und das nimmt man einfach mit, oder?
Genau, vor der Flucht war Ihr Vater Professor für Molekularbiologie und Biochemie. Und dann in der Schweiz hat das nicht geholt. Und wie ist er dann da durchs Leben gekommen?
Er hat Kellner, der war vom Bau, hat schwarz gearbeitet und in der Nacht hat er Molekularbiologie-Bücher auf Deutsch gewälzt.
Mhm. Und hat er dann eine Prüfung machen können?
Ja, hat sie dann gemacht. Dann hat er als Assistent an der Uni gearbeitet.
Ist das gut für ihn? Ist das eine gute Wendung im Nachhinein?
Ja, auf jeden Fall, weil es war immer seine Berufung und es war ein Sinn in seinem Leben, den er plötzlich nicht mehr hatte. Und er hat alles gegeben, um den wieder zurückzubekommen. Und es war für ihn auch ein Stück Freiheit, um seine Berufung wieder machen zu können.
Wie haben Sie das miterlebt, eben das Streben nach irgendwie etwas, was ihm eigentlich weggenommen worden ist in Bosnien-Herzegowina?
Das hat mir wahnsinnig Eindruck gemacht und ich glaube, das habe ich auch viel von ihm gelernt. Er ist wirklich, wenn wir ins Bett sind, hat er dann weitergemacht. Er hat nichts gekannt und das habe ich irgendwie so ein bisschen von ihm mitgenommen.
Aber wie war denn das? Sie waren in einer 3,5-Zimmer-Wohnung mit 7 Leuten.
Ja.
Das ist, stellt man sich sehr komplex vor, wie man da aneinander vorbeikommen ist.
Ich weiss noch, ich habe dort für meine Ausprüfungen noch gelernt. Wenn all meine Geschwister da rumgerannt sind und der Fernseher in einer Lautstärke gelaufen ist, für mich war das normal.
Aber Sie haben ein bisschen lang gehabt für Ihr Studium, glaube für den Master 7 Jahre. 2011 haben Sie angefangen und jetzt auch für dich schon wieder 5 Jahre.
Ich habe nach dem Bachelor bin ich arbeiten, ein Jahr. Und ja, ich habe meine Diss angefangen und dann hat es mich in die Politik hineingezogen und dann musste ich die auf Eis legen, weil beides, also so intensiv Politik machen und Diss schreiben, das geht einfach nicht.
Aber Sie haben das schon wollen machen, weil Ihr Vater hat das von Ihnen erwartet, dass Sie einen akademischen Titel holen, einen höheren akademischen Titel.
Nein.
Sie haben, glaube ich, am Anfang Kunstgeschichte wollen studieren.
Mein Vater hat mir gesagt, ich soll das lassen mit dieser dummen Diss.
Ah, mit der Diss. Aber er hat Ihnen gesagt, ich habe es gesagt, du kannst Arzt werden oder Anwalt.
Ja, richtig.
Zum Kunstgeschichte studieren bin ich nicht in die Schweiz gekommen.
Ja, das stimmt. Und ich bin dort sehr pragmatisch. Ich habe gemerkt, das ist ein Mensch mit Existenzängst. Und wir sind noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich mache jetzt einfach mal Kunstgeschichte. Das ist mir richtig eingefahren, als ich die Enttäuschung im Gesicht von meinem Vater gesehen habe. Und dort habe ich gecheckt, es geht um viel mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache aus.
Okay, also das ist mehr oder weniger am Wunsch vom Vater entsprechend. Hat es Ihnen dann auch gefallen, das Studium?
Mal mehr, mal weniger. Aber es ist, wie soll ich sagen, es ist notwendig gewesen. In unserer Position hätte man sich das nicht aussuchen können. Es ist ein Imperativ war, dass man etwas macht, wo man das Brot damit auch verdienen kann. Und das habe ich dort begriffen. Und ich hoffe, dass meine Kinder das mal anders werden, aber ich war nicht in dieser Position.
Sie haben einmal ein Zitat gegeben, folgendermaßen: Meine Eltern haben immer gesagt, dass wir nicht auffallen sollen. Und sie haben genau das Gegenteil gemacht.
Ja. Dort habe ich dann rebelliert.
Das verstehe ich auch, weil irgendwie auf eine Art und Weise habe ich sogar auch ein bisschen erlebt, wo man irgendwie die Eltern rehabilitieren für das, was sie durchgemacht haben, oder nicht? Auch.
Das war bei mir so, oder meine Eltern, ihre Aufgabe war es, aus dem Krieg zu flüchten und uns in Sicherheit zu bringen. Und ich habe immer gemeint, es ist die Aufgabe von meinen Eltern, auch noch hier anzukommen. Aber das stimmt nicht, das ist jetzt meine Aufgabe. Und ich habe gesagt, wenn ich da ankommen muss, dann muss ich zuerst einmal sichtbar werden.
Mhm.
Und darum habe ich das gemacht.
Und darum haben Sie das gemacht und haben das auch wie folgt beschrieben: Als Frau musst du in der Schweiz bescheiden sein. Als migrantische Frau musst du nicht nur bescheiden sein, sondern bescheiden und dankbar.
Mhm.
Da dagegen haben Sie rebelliert natürlich.
Mhm,
und haben gesagt, ich bin sehr unbescheiden.
Ja. Ich habe mir gesagt, wenn du ankommen in diesem Land als Frau und als Migrantin, dann musst du genau gleich unbescheiden und gleich undankbar dürfen sein wie ein Christoph Blocher.
Mhm.
Das ist für mich, das heisst Freiheit und das heisst Egalität. Und das steht in unserer Verfassung.
Gut.
Und wenn die wirklich gilt, dann soll das auch für mich gelten.
Naja, also gut, eben Verfassung ist das eine, die Realität ist etwas anderes. Ich bin über einen anderen Satz da noch gestolpert. Sie haben das Selbstbewusstsein von einem durchschnittlichen 70-Jährigen. Jetzt bin ich 78-Jährige. Ich habe mir überlegt, was habe ich und meine Altersgenossen für ein Selbstbewusstsein? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Ich sage Ihnen, wie ich mir das... Wenn ich so durch Zürich laufe, stelle ich mir immer vor, wie hat das echt vor 100 oder 200 Jahren da ausgesehen. Und dann laufe ich oft am 6-Leuten-Platz vorbei. Und dann stelle ich mir also so vor, dass ich dort wieder Böge auf dem Scheiterhaufen brenne.
Sie?
Ja.
Aha.
Und dann denke ich mir, ja, das wäre vor 200 Jahren wahrscheinlich so gewesen. Und zum Glück komme ich wegen meinem heutigen Selbstbewusstsein nur Morddrohungen über. Und ich finde, wir haben in den letzten 200 Jahren also wirklich einen grossen Fortschritt gemacht.
Aber Sie gehen ja noch weiter. Sie haben einen Koffer, den Sie gepackt haben, unter anderem mit schweren Schuhen etc. Ist das nicht ein bisschen alarmistisch? Wir leben ja in der Schweiz, nicht in Bosnien-Herzegowina, oder? Und wir haben nicht irgendeine Situation wie ähnlich im schrecklichen Jugoslawienkrieg.
Ja, das stimmt, aber das ist in meinem Kopf. Das bringe ich nicht weg. Ich hoffe, ich bringe es irgendwann weg, dass ich den Koffer nicht mehr brauche, aber im Moment ist das
aber halt... Aber der Koffer, ist der nicht ein bisschen übertrieben? Dass Sie den, haben Sie den wirklich? Oder
ja,
ist
ich habe
den
wirklich. Und er beruhigt mich.
Er
und darum
beruhigt
ist es gut.
Okay.
Das hat nicht, es ist nichts Rationales, kann ich Ihnen so sagen.
Ja. Aber Ihre Vater sagt, er habe Angst um Ihre Sicherheit. Haben Sie auch Angst um Ihre Sicherheit?
Manchmal, also wenn man so einen Morddrohung im Kasten hat, kommt man natürlich Angst über, das ist so.
Mhm. Kommen Sie die oft über?
Hier und da, ja.
Sie haben erzählt von einem prägenden Erlebnis. Sie haben Elisabeth Kopp, die erste Schweizer Bundesrätin, haben Sie per Zufall im Zug getroffen. Erzählen Sie mal.
Ich hatte an dem Morgen, bin ich auf dem Weg zum Arbeiten und ich habe gebrüllt. Manchmal passiert mir, dass ich auf dem Weg zum Arbeiten brülle, aber ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige. Und Dann habe ich mir im Zugabteil einen Platz gesucht, wo mich möglichst niemand sieht. Das war mir peinlich. Und dann habe ich eine alte Frau gesehen und dachte, ja, die sieht wahrscheinlich auch nicht mehr so gut. Und dann bin ich dann in das Abteil hineingehockt und sie hat ihr GA auf dem kleinen Tischli gehabt. Und dann ist Elisabeth Kopf drauf gestanden und dachte, Scheiße, nicht die ausgerechnet. Und dann habe ich sie angesprochen und ich habe sie gefragt, so, Entschuldigung, sind Sie die Frau Kopf? Und dann hat sie mich so angeregt und hat sie gesagt, noch nie gehört, wer ist das?
Nein.
Und dann habe ich gesagt, ja, es steht auf ihrem GA. Und dann hat sie angefangen laut rauszulachen und dann haben wir miteinander angefangen zu schwätzen. Das hat so das Eis gebrochen. Wir haben bis auf Bern miteinander geschwätzt, sie ist dann weiter wandern. Und wir haben viel über Politik geredet und sie hat mir sehr viel über ihr Leben erzählt. Und sie war so offen und ehrlich gewesen. Und am Schluss hat sie mir in die Hand genommen und hat gesagt, versprechen Sie mir, dass Sie in die Politik gehen.
Und dann, was haben Sie gesagt?
Er hat gesagt, ich verspreche es Ihnen.
Das heisst, wenn Sie einen anderen Zug genommen hätten oder ein anderes Zugsabteil, wäre Ihr Leben anders verlaufen?
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, aber ist doch erstaunlich. Also, dass so etwas Zufälliges so eine grosse Wirkung haben.
Ja, aber das ist immer so. Ich meine, ich habe meinen Partner auch auf der Straße zufällig getroffen und wir sind seit 10 Jahren zusammen. Es sind einfach die Zufälle.
Also gut, aber Sie sind in die Politik gegangen, tatsächlich. Sie sind eben auch bei Operation Libero. Operation Libero ist vor ein paar Jahren, so wie Phoenix aus der Asche in der Schweizer Politik, aufgekommen und ist jetzt nicht mehr so. In der NZZ hat es einen Titel gegeben, das Ende der Operation Libero, Klammern, wie wir sie kennen. Hat auch noch einen Film dazu gegeben, Theory of Change. Anfang ist Flavia Kleiner gekommen, dann ist Laura Zimmermann gekommen. Sie sind eigentlich immer ein bisschen runtergegangen dort und jetzt sind sie gekommen und ist noch weiter drinnen.
Ja, ich weiss nicht, aber die NZZ hat das auch schon 2014 geschrieben und schreibt es eigentlich wie so jedes Jahr nochmal. Und ich finde, sie können es die nächsten 10 Jahre nochmal schreiben.
Aber es stimmt doch, in diesem Wahlkampf spielen die keine Rolle bei Operation Libero.
Gehen Sie mal an HB.
Was? Ja, und? Was ist das?
Wir liefern uns gerade ein Plakat-Battle mit der SVP.
Ich weiss, ist klar. Und die SVP macht das natürlich gern.
Ja, wir auch.
Aber kennen Sie den englischen Spruch?
Mm.
Also, ich sage es jetzt also, ist nicht genau in dem Zusammenhang. Ich sage es jetzt auch auf Englisch. Und, aber es kommt mir jetzt einfach in den Sinn, wir machen ein Plakat-Battle mit der SVP, weil Sie finden, die SVP sind Rassisten, oder?
Es ist nicht nur das. Wir haben als Operation Libero letztes Jahr 2 Initiativen gestartet. Die Bürgerrechtsinitiative und die Europa-Initiative. Und das haben wir vorher nicht gemacht. Und darum ist es eben das Ende der Operation Libero, wie wir sie kennen. Wir legen jetzt selber Themen auf den Tisch über Initiativen, anstatt nur, dass wir die Referenden von der SVP bekämpfen.
Gut, also der Spruch auf Englisch, «You can wrestle with a pig in the mud», but only the pig will enjoy it.
Also das sind 2 Pigs.
Genau, gut. Also sehr gut Konter. Sie betrachtet sich eben auch eine, die in diesem Schlammwahlkampf mitmacht, nach den Regeln auch von den anderen.
Also schauen Sie, es ist ein Unterschied. Die SVP schiesst auf Menschen wegen ihrer Religion, wegen ihrer Herkunft und so weiter und so fort. Also greift sie an. Das nennt sich Rassismus. Und wenn wir die SVP aufgrund von ihrem Rassismus angreifen, das nennt sich demokratische Pflicht.
Mhm. Aber Sie bewundern ja den Christoph Blocher.
Ja, ich bin überhaupt nicht einig mit ihm. Er hat eine komplett andere Vision und Wertehaltung wie wir. Aber was man ihm lassen muss, das ist einfach der brillanteste Politiker, den die Schweiz je hervorgebracht hat.
Das ist der Janus Kopf, oder? Und
ja.
Sie wissen, auf der anderen Seite die brillanteste Politikerin sein, die die Schweiz je hervorgebracht hat, oder?
Ich meine, wenn man Politiker ist, muss man das als Ziel haben, natürlich.
Ja, und was bewundern Sie denn an ihm? Oder was schauen Sie ihm ab? Sie haben sich auch schon mit ihm getroffen und so. Und er hat auch relativ positiv von Ihnen geredet, weil er hat auch die Art von Offenheit, wie Sie sie haben. Was bewundern Sie denn genau an ihm? Also es ist ein Erfolg einerseits, aber was noch?
Er ist ein Intellektueller. Er ist ja auch Dr. Jur, was ich auch probiert zu werden.
Aha.
Er hat eine Vision. Er ist, glaube ich, der Einzige in diesem Land, der eine Vision hat und wo die umsetzt.
Mhm.
Stück für Stück seit 30 Jahren. Und man sieht es.
Und Sie wollen daran hindern?
Ich probiere es.
Ja? Mit welchem Erfolg bis jetzt?
Ich meine, ich brauche noch meine 20 Milliarden. Aber.
Aha, er hat ganz 20 Milliarden, aber relativ viel.
Relativ
aber Sie
viel,
haben ja eigentlich vor allem in seiner wichtigsten Disziplin, Europapolitik, ganz eine andere Meinung. Sie haben auch eine Europa-Initiative bei Operation Libero in der Pipeline, aber die Pipeline ist so lang und sie kommt einfach nie raus.
Ja, wir haben sehr viel Zeit verloren mit der Economy Suisse.
Ja, und haben die wollen an Bord holen?
Ja, natürlich, es ist ja wichtig, also die Wirtschaft, aber die Enttäuschung war für uns halt, dass sie nachher mit dem Bauernverband zusammengespannt ist. Und da ist klar, die werden nicht für eine europapolitische Lösung zu haben werden, wenn sie jetzt mit dem Bauernverband zusammenspannen. Die sind ja seit eh und je gegen jegliche europapolitische... Und
das haben sie erst hinterher herausgefunden?
Ja.
Hä?
Es hat mich enttäuscht, aber ja.
Also der Text steht übrigens nicht, von einem Sammeln von Unterschriften sind sie weit entfernt und von einem Abstimmungsdatum noch viel mehr. Aber hat die Schweiz noch so lange Zeit, bis irgendwie ihr das
Schauen Sie, das ist der Einzige, der das lösen kann, ist der Bundesrat. Was wir machen mit dieser Initiative ist, das, den Diskurs verschieben, ein bisschen weg von dem, wo der Blocher verschoben hat. Das ist das Ziel der Initiative.
Sie wollen ja Volksabstimmung, und das finde ich auch richtig. Aber die würde wahrscheinlich etwa in 5 bis 7 Jahren kommen, so wie es jetzt aussieht.
Eben, schneller ist der Geschwinder.
So lange Zeit auf das drängende Problem, oder? Ich rede jetzt nicht über alles, aber nur allein schon vom Stromgesetz,
Herr Schawinski, wenn der Bundesrat schneller ist als wir, dann ist es ja umso besser. Aber eben, der schneller ist der Geschwinder. Und ich hoffe, dass der Bundesrat schneller ist als wir, weil dann müssen wir nicht darüber abstimmen, dann haben wir die Lösung. Aber wenn der Bundesrat länger braucht als wir mit dieser Initiative, dann ist es wirklich peinlich für ihn.
Ja, aber Frau Wetti, der Bundesrat ist sicher nicht schneller und tatkräftig. Haben wir ja gesehen, die Rahmenverhandlungen
über das Rahmenabkommen
sind ja abgebrochen worden. Nein, beides funktioniert nicht.
Etwas muss ja gehen. Was ist Ihre, also gibt es noch eine Alternative? Sehen Sie etwas?
Ja, ich hätte schon gedacht, dass Sie da die Initiative irgendwie mal fertig bringen und dass man kann abstimmen kann. Mindestens im Parlament,
ja,
aber besser vom Volk noch.
Ja, das machen wir.
Ja, das machen wir. Eben, Sie sind noch nicht mal so weit, dass Sie einen richtigen Text haben für diese Initiative. Haben Sie jetzt wieder müssen ändern?
Ja, aber dafür haben wir die EBS jetzt an Bord.
Gut, also. Sie haben das Gefühl, das kommt dann irgendwann einmal schon gut. Aber Europa, das ist das Hauptthema der Grünliberalen, spielt in dem Wahlkampf wie viel Rolle? 0%?
Leider, ja.
Das heisst, Sie haben völlig aufs Falsche rausgesetzt.
Bei den Grünliberalen?
Ja.
Nein, das würde ich nicht sagen.
Erzählen Sie mal.
Das ist meine politische Heimat.
Aber warum?
Weil die Grünliberalen als einzige Partei nicht gespalten ist in der Europafrage. Also immer noch nicht.
Immer noch nicht?
Immer noch nicht.
Wieso? Ist das noch zu erwarten?
Nein, aber...
Ist das auch, wie Sie gesagt haben, eben zwischen allen Stühlen sitzen, Janusköpfe, nehmen Sie irgendetwas, wo irgendwo in der Mitte ist, eine Partei?
Nein, also schauen Sie, ich hätte bei der SP können sein, ich hätte aber auch bei der FDP oder in der Mitte können sein. Es ist nie so, dass einem eine Partei zu 100% entspricht. Mhm. Aber von den Positionen her sind es tatsächlich die Grünliberalen, die mir am meisten... entsprochen haben. Und dann habe ich mich sehr, ja, vielleicht auch sehr technokratisch in dem Sinn für die Partei entschieden. Und ich habe es noch nie bereut.
Also, und haben Sie sich auch erhofft, dass man dort leichter Karriere machen kann? Eine Partei, eben, die auch sehr frauenfreundlich ist, die noch jung ist, die natürlich viel Platz dann offen hat, vor allem, wenn man Wahlen geht, was jetzt dazu mal wahrscheinlich nicht eintreten wird. Ist das auch eine Überlegung gewesen?
Nein, eher weniger. Aber ich habe immer gewusst, dass ich aufgrund von meiner beruflichen Kenntnis und von meinen bisherigen Erfahrungen in der Sicherheitspolitik, Cyberdefense und so weiter, sehr national konzentriert möchte Politik machen.
Okay, wie sehen Sie denn, also sagen wir mal, Ihre weitere Karriere, falls Sie jetzt wieder allen Erwartungen nicht gewählt würden?
Ich kann ganz normal weiter arbeiten. Ich werde meine Diss fertig schreiben. Ich werde vielleicht, wer weiß, mal eine Familie gründen. Also, was ich wirklich allen Politikern abraten würde, ist, setzt nicht aufs Pferd Politik. Weil das ist gefährlich. Da macht man sich unglaublich abhängig. Da macht man sein Leben abhängig von einer Wiederwahl. Und das möchte ich auf keinen Fall.
Aber das würde Sie schon sehr enttäuschen, wenn Sie da nicht ankommen. Und wettet oder hoffen, dass Sie da nicht nur ein paar Listenplätze führen machen, sondern eben eventuell ganz nach vorne kämpfen.
Ja,
und Sie haben da ziemlich viele Fürsprecher auch aus verschiedensten Gremien. Auch im Internet liest man über Sie sehr fleissig, oder?
Also die Wahl wär für mich das Grösste, weil Politik ist einfach mein Hobby und meine Leidenschaft.
Mhm.
Und das gehört für mich auch zum Leben. Aber ich meine, das Leben besteht auch noch aus Familie. Für mich sind es auch noch Filme. Ich bin wahnsinnige Filmbegeisterte. Und mein Beruf, der mich auch auf einer intellektuellen Art und Weise Ich bin jetzt gerade Assistentin am Lehrstuhl, wo ich Übungen darf geben und Prüfungen konzipieren
und
so. Ja, genau, öffentliches Recht. Wo ich mich mit meiner eigenen Forschung darf beschäftigen im Rahmen von Cyber Defense. Und das gibt mir wahnsinnig viel intellektuellen Input, den ich auch in meine politischen Vorstössen einbauen kann. Und diesen intellektuellen Input will ich nicht verlieren, egal ob ich gewählt werde oder nicht. Mhm. Das ist für mich, gehört das auch einfach zu einer guten politischen Arbeit, ist, dass man intellektuell nicht verkümmert.
Das ist klar, aber was wäre dann das Berufsziel? Also, wenn Sie dann die DIS endlich haben, was werden Sie dann machen?
Ich würde gerne mal in die Cyber-Defense-Industrie hineinschauen.
Ja, gibt es die in der Schweiz?
Nicht mehr.
Nicht mehr? Wohin müsste ich denn gehen? Irgendwie Richtung Amerika oder wo?
Amerika, Deutschland, Israel.
Ah ja. Und was würden Sie denn dort genau machen? Also als Juristin in der Cyber-Defense, das sind ja vor allem dann auch Sachen, die technisch gelöst werden müssen, nicht nur juristisch.
Es sind sehr interdisziplinäre Sachen. Mhm. Also es sind teilweise, also die haben im Fall auch recht viele Psychologen angestellt.
Ja,
ja,
okay.
Das ist eines der interdisziplinärsten Themen, die es gibt.
Okay.
Und, ja.
Also, das ist doch interessant. Was ist der nächste Titel?
Auf der Flucht.
Auf der Flucht vom Falco. Mein dritter Gast in dieser Sendung ist Hugo Stamm. Er ist über einen kleinen Umweg Journalist geworden und bei einem Volontariat gerade in ein super brisantes Thema reingerutscht, nämlich Sekten. Hugo, der VPM, kannst du uns kurz in Erinnerung rufen, was das war?
Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis. Und die haben vor allem in den 90er Jahren einen unglaublichen Rabatz gemacht in Zürich und Umgebung. Also die haben Prozess gegen 500 Leute gekriegt. Das ist so eine Psychosekte, die das Gefühl hat, sie haben den einzigen Weg über Therapie, wie man den Menschen ins Heil bringen kann und das Chaos auf dieser Erde reduzieren. Und sie sind fanatisch gewesen und rechtsradikal, ursprünglich links beim Liebling, der hat es gegründet. Und dann haben wir in Buchholz-Kreis nachher den ganzen 4000-köpfigen, also einen Teil davon, nach rechts können ziehen. Und,
Les Extrêmes se touchent, und das kennt man jetzt ja. Ein bisschen wie die Querfronten, die es da gibt. Eben von ganz links zu ganz rechts ist es vielleicht nur ein kleiner Schritt. Aber vor allem Scientology hat dich dort noch beschäftigt.
Ja, da hat sich mal ein Aussteiger 1974 beim Portier gemolden und gesagt, er habe eine brisante Geschichte und hat nicht gewusst, was das geht. Und Jugendreligionen, ich war damals zuständig für Jugendfragen und soziale Fragen. Und ich habe mit dem geredet und gemerkt, er hat irgendwie leichte Paranoia. Damals hat es noch wenig Unterlagen gegeben und so bin ich recht drin hineingerutscht. Ich habe dann recherchiert, eigentlich neben dem Arbeitspensum. Nebenher am Schluss hatte ich so viel Material, dass ich nicht mehr gewusst habe, wie ich daraus einen Artikel bauen soll. Und habe angefangen abzuschreiben. Und bei Seite 50 habe ich gedacht, ja, ich kann gerade weiterschreiben. Mhm. Und dann hat es ein Buch gegeben. Und ich bin eigentlich der Erste, der diesbezüglich im deutschsprachigen Raum etwas breiter publiziert hat. Und dann sind häufig, also viele Eltern kommen und gesagt, ja, mein Sohn ist bei der Hare Krishna oder ist bei den Jesus People oder bei den Vereinigungskirchen. Und so bin ich ungewollt drin hineingerutscht, habe gemerkt, dass das ein extrem spannendes Gebiet ist und dass da die ganz zentralen Aspekte vom Menschsein berührt werden, nämlich Sehnsucht, Macht, Beeinflussung, Abhängigkeit. Also das, was in Sekten läuft, kann man in vielen anderen Gebieten auch beobachten. Und das hat mich vom Philosophischen her interessiert und ich bin langsam in das hineingerutscht.
Es gibt in den letzten Jahren vor allem auch Verschwörungstheorien, ganz absurde scheint es uns oder mir, Verschwörungstheorien, die da aufgekommen sind, zum Beispiel die von den Reptiloiden, dass es da irgendwelche reptilartige Wesen gibt im Untergrund, die die Welt regieren. Da gibt es wirklich Leute, die das ganz fest glauben, oder?
Ja, das ist wirklich dramatisch und das ist mit der Corona-Pandemie hat das massiv zugenommen. Wenn Leute verunsichert sind, dann suchen sie nach einfachen Lösungen, Antworten. Und dann kommt man halt dazu, dass man, ich meine, das hat angefangen schon im Dritten Reich, dass man mit Verschwörungstheorien die Leute manipuliert hat. Und jetzt nimmt es einfach immer extremere Formen an. Früher waren das Spinner, die irgendwo ein Traktat gedruckt haben und verteilt haben. Und heute mit Internet kann man das natürlich machen. Und es hat damit zu tun, auch die Skepsis gegenüber dem Staat, gegenüber Behörden, gegenüber Politikern. Und da gibt es so eine Community, die leben in einer geistigen Blase. Und wenn irgendein von diesen Guru das erzählt, dass es irgendwelche Reptiloiden in der Erde gibt, die Außerirdische sind und die uns manipulieren, oder die stellvertretend sind, zum Beispiel Angela Merkel, von Politikern, die dann uns da manipulieren, dann glauben die das.
Vor allem ein Fall von einer Sekte hat Schlagzeilen gemacht, der Fall Lederach von Kaltbrunn. Dort oben in der Hof Oberkirch, der Film «Züchtigung im Namen Gottes», ein Doc-Film bei SRF im September, hat unglaubliche Wellen geworfen, hat sich vor allem eben um die Schule in Kaltbrunn gekümmert und das irgendwie aufleuchten lassen, was dort passiert ist. Ist dir das eigentlich bekannt gewesen, schon im Vorfeld?
Ja, das ist mir sehr wohl bekannt gewesen. Ich habe schon 2006 im Tagesanzeiger einen Bericht darüber gemacht, über die christlich-fundamentalistische Missionsgemeinschaft. Und ich eigentlich genau das, was der Film jetzt gebracht hat, schon vorzeichnet.
Also was hast du dir geschrieben gehabt?
Ich habe genau geschrieben, dass es zu sexuellen Übergriffen kommt, dass Züchtigung mit der Rute passiert, also vor allem mit dem Gürtel. Also die Rute ist im biblischen Kontext. Und dass sie vor allem gut genommen haben. Also ich habe aussteigen, wie jetzt alle Filme gekommen sind, damals schon interviewt und darüber geschrieben, dass auch die ganze Organisation etwas Totalitäres hat und dass sie sich abschottet und dass sie eben eine Schule hat und dass das Kanton St. Gallen eine Untersuchung gemacht hat, Erziehungsdepartement, und nichts herausgefunden hat, aber nichts herausgefunden hat, weil sie nicht genau hingeschaut haben und ihre Schulbesuche angekündigt haben. Also ich habe die ganze traurige Fakten schon auf den Tisch gelegt, wo nachher auch der ehemalige Bundesrichter Niklas Oberholz in einer offiziellen Untersuchung dann an den Tag gebracht
hat. Also das war vor 17 Jahren. Und was ist denn passiert aufgrund von deinem Artikel?
Nichts.
Nichts? Hast denn du denn damals mit dem Jürg Lederach, der ja dort eigentlich der war, der das Ganze gesponsert hat, der dann auch eine wichtige Rolle gespielt hat natürlich, auch noch Prediger war, also eigentlich das Ganze ermöglicht hat, hast du jemals mit ihm geredet?
Sie haben sich mir immer verweigert. Und sie haben sie auch jetzt weitgehend gemacht. Also journalistische Anfragen haben sie nicht beantwortet oder so Nichtsagende durch ihren Mediensprecher. Also sie sind abgetaucht. Der Johannes Lederach, der Sohn von Jörg, der hat mal kurz Stellung genommen, aber dann auch sich wieder zurückgezogen. Also von dort her, ja, sie haben eine zentrale Rolle gespielt. Der Jürg Lederach hat den ganzen Komplex dort oben gekauft, im Hof Oberkirch, hat damit auch die Sekte gegründet, mit einem Kumpan zusammen. Er war Seelsorger.
Der Kumpan, ist das der Pfarrer gewesen, oder?
Nein, das war der Schulleiter.
Ah, das war der Schulleiter. Mhm.
Und er war dort Seelsorger gewesen. Prediger, seine Frau, hat Schule gegeben in dieser Schule, die geschlagen worden ist. Und sie war eine Schulleiter gewesen. Und sie behauptet jetzt eben, sie haben alles nicht gewusst, dass es zu einem sexuellen Übergriff kommt, zu diesen Vergewaltigungen, zu diesen mutmaßlichen.
Also die Frau haben erzählt, was dort passiert ist.
Die Internatsleiterin hat alles bestätigt und die hat es ja an nächster Front mitbekommen. Und wenn man die Strukturen kennt, dann ist ganz klar, dass der Jörg Lederach, der eigentlich der grosse Herr, nicht nur im Hintergrund, sondern an der Front war, dass niemand etwas macht, ohne, also bei Schwerwiegendes, ohne das abzusprechen mit der Leitungsperson. Weil wenn der dann nicht einverstanden wäre, dann käme ein Rüffel über. Also von dort her hat der Kontrolle gehabt und er streitet jetzt zwar alles ab. Er tut sich zwar entschuldigen, dass das passiert ist, das kann er nicht mehr verneutlichen, aber er habe nichts gewusst. Und dass alle, die das sagen...
Und ist das glaubwürdig?
Das ist nicht glaubwürdig. Und auch die Aussteiger sagen ganz klar, er habe zwar nicht selber geschlagen, aber er sei... Sie haben nie gesehen, dass er geschlagen habe, aber er sagt dabei gewesen, wo Schüler geschlagen
haben. Ist es eigentlich relevant, ob er selber geschlagen hat oder nicht, in Ihrer Meinung nach?
Nein, grundsätzlich strafrechtlich schon, aber moralisch gesehen überhaupt nicht. Er ist für mich persönlich ganz zentral verantwortlich für all das, was passiert ist dort oben.
Aber es hat einmal geheißen, dass 2002 das ein bisschen anders gewesen sei, also bevor du deinen ersten Artikel geschrieben hast, dass man dann nicht mehr geschlagen hätte. Mhm. Hast du das so dort zur Kenntnis genommen?
Ja, das war so gewesen, dass ein Aussteiger hat sich dann eben gemeldet beim Erziehungsdepartement St. Gallen und die haben eine Untersuchung gemacht und haben nichts gefunden. Sie haben zwar schon gesagt, sie sind nicht sicher, ob das nicht wirklich passiert. Also dort haben sie einen Schuss von der Bug bekommen und haben dann aufgehört zu schlagen. Aber sie haben nachher den moralischen Druck so aufgebaut, also du kommst in die Hölle, du wirst ewig Verdammnis erleben. Und sie haben auch Strafe bekommen, wie einen Nachmittag lang auf dem Stuhl sitzen und dürfen reden. Also die moralische Gewalt, die mentale Gewalt, die hat nachher einfach zugenommen, weil sie nicht mehr haben können schlagen. Und das sagen die Aussteiger, das sei für sie eigentlich schlimmer gewesen. Die Schläge, der Schmerz, der ist irgendwie vergangen. Aber die permanente Angst, der moralische Druck, das war viel schlimmer gewesen.
Also man muss vielleicht noch schauen, auf welcher Basis das Ganze passiert ist. Es ist zitiert worden, irgendetwas, was ich gelesen habe. In der Bibel steht, wer seine Kinder liebe, strafe sie mit der Rute. Mhm. Also ich kenne die Bibel nicht so gut. Wo steht das?
Das steht in den Sprüchen im Alten Testament. Also, und dann heisst es noch, züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist, lass aber deine Seele nicht bewegen, ihn zu töten. Mhm. Und das ist natürlich ein geschichtshistorisches Buch und das darf man so nicht ernst nehmen, aber das nehmen sie eben ernst. Und sie sagen, mit der Erbsünde ist der Mensch böse. Und dann
kommt was ist genau die Erbsünde?
Die Erbsünde ist so, dass man vertrieben worden ist aus dem Paradies. Vorher ist Friede, Freiheit, Kuchen gewesen.
Und für das sind wir jetzt alle verantwortlich.
Richtig. Ja. Und sie glauben eben, dass die Bibel aus dem Alten Testament von Gott inspiriert ist. Also quasi Gottes Wort. Und genau das muss man sich halten. Und der Mensch kommt böse auf die Welt wegen dieser Erbsünde. Und darum züchtigen sie ihre Kinder züchtigen. Aus Liebe, wie sie sagen. So pervers. Aus Liebe, weil sonst werden sie vom Satan verführt und dann kommen sie in den Himmel, dann haben sie die ewige Verdammnis und das wird auch predigt, das hat der Jürg Lederach auch predigt, sagen die Aussteiger. Und von dort her sehen sie eben das nicht als Prügelstrafe, als Gewalt, sondern als Gnade, wo sie dem Kind antun, damit sie auf den rechten Weg kommen.
Aber wie kommt man dann, also wenn man prügelt wird, kommt man auf den rechten Weg, ist das die These?
Absolut. Gehorsamkeit. Es geht um Gehorsamkeit. Nur dann, wenn du absolut gehorsam bist.
Also eigentlich der eigene Wille wird gebrochen. Der muss gebrochen werden. Man muss das machen, was einem vorgesagt wird. Und dann hat man die Erbsünde los, oder wie?
Genau, dann nimmt man Jesus sein Herz auf. Also Jesus kann erst ins Herz kommen, wenn man eben quasi gereinigt ist. Und wenn er zu dir sie haben eben nicht Kindstaufe, sondern werden dann später getauft, wenn sie 16 wo wir sind. Und dann ist man quasi ein reines Gotteskind. Und dann kann ihm der Satan nicht mehr verführen. Und dann hat man Gewissheit, dass man das ewige Heil erlangt.
Also, man hat ja den Untersuchungsbericht dann bekommen, 2022, wo du gesagt hast, wirklich, wo von Niklas Oberholz, einem ehemaligen Bundesrichter, geschrieben worden ist mit anderen. Und dort ist offenbar drin gestanden, ich zitiere, Theologie der Angst, also was dort geherrscht hat. Kultur der Denunziation, der Manipulation und der Drohungen, körperliche Züchtigungsrituale, Unterdrückung der Frauen, Diabolisierung zwischengeschlechtlicher Kontakte, Übersexualisierung. Das ist also eine ziemliche Packung, die da drin ist. Was findest du das Allerschlimmste? Oder das ganze Konzept ist schlimm, oder?
Ja,
es ist am extremsten noch in dem Ganzen.
Also du hast es erwähnt, also es ist wie eine Entmenschlichung, es ist wie eine Entkernung. Man nimmt jeden freien Willen und es ist immer Angst vor der Endzeit, Angst, dass man sündig ist. Und natürlich dann die sexuellen Übergriffe sind.
Aber wie kann man die jetzt erklären, die sexuellen Übergriffe, oder? Weil eigentlich wird ja die Sexualität verdammt und andererseits gibt es sexuelle Übergriffe. Wie geht das zusammen?
Weil einfach die Sexualität immer noch stärker ist als der Glaube.
Aber das sind ja die Leute, die ja gereinigt sein sollten, die wahrscheinlich gezüchtigt worden sind, die das Böse aus sich rausprügeln lassen haben. Und dann haben sie dann offenbar doch einen Teil, der dann irgendwie richtig Vergewaltigung geht.
Es ist nicht nur richtig Vergewaltigung. Also eine Aussteigerin hat gesagt, sie sei vom Lehrer in der Dusche vergewaltigt worden. Und viele Aussteiger sagen auch, sie seien vergewaltigt worden in der Ehe. Also die Ehen sind zum Teil arrangiert worden. Das wird zwar auch abgestritten, wie alles abgestritten wird, außer das wird dann im Untersuchungsbericht, wo du gesagt hast, das können sie nicht auf die Seite wischen.
Aber erklär mal, oder? In dem Film hat auch eine Frau erzählt, wie ihre Ehe arrangiert wurde. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Also sie hat ganz klar gesagt, und das ist auch aufgrund von meiner Recherche durchaus plausibel, dass der Jürg Lederach ihr angerufen hat und gesagt, du wirst jetzt verlobt oder wir haben für dich einen Mann gefunden. Und sie hat dann hat noch nie näher Kontakt mit dem gehabt. Und erst an der Verlobung hat sie dann das erste Mal näher gesehen und können reden mit dem. Und dann ist natürlich die Heirat angestanden. Und scheiden ist des Teufels, oder? Sie hat sich nicht gewagt, scheiden. Sie hat gesagt, 12 Jahre lang habe ich ausgeharrt und ich bin nach Belieben sexuell missbraucht worden. Für mich.
Also Vergewaltigung, was eigentlich in der Schweiz ja auch ein Verbrechen ist, also jetzt, strafrechtlich. Mhm. Also Vergewaltigung in der Ehe, das ist ein Verbrechen.
Ja. Das Problem ist einfach, das sind alles verjährt. Das ist alles länger her. Wobei
aber
es gibt jetzt einen Fall,
wo
jetzt möglicherweise noch rechtlich kann verfolgt werden.
Hugo Stammer ist Sektenspezialist und hat recherchiert seit 17 Jahren zum Fall Lederach. In diesem Film hat mich vieles hat mich betroffen gemacht. Unter anderem die Aussage von einem von diesen ehemaligen Schülern, dass man genau gewusst hat, welche sind die schlagbaren Kinder und die nicht schlagbaren.
Also die Schlagbaren sind die in der Schule waren, quasi im Internat. Und dann hat es so eine gegeben, die extern waren, die natürlich auch Gläubige waren, aber aus irgendwelchem Grund, finanziell vielleicht, sind die nicht im Internat gewesen. Und die hat man nicht geschlagen. Das ist
warum
ein No-Go gewesen, weil Gefahr bestanden hat, dass die heimgegangen wären und die Eltern erzählt hätten, ich bin geschlagen worden. Und da wollte man sich einfach schützen, dass es da einen Skandal geben könnte. Aber die Nicht-Schlagbaren, die haben selber gesehen, wie ihre Kolleginnen und Kollegen geschlagen worden sind. Also von dem hat man keine. Aber die Nicht-Schlagbaren, die sind dann halt auch mehr mit psychologischen Methoden unterdrückt worden. Aber das zeigt einfach, was es für mich halt wichtig ist, dass die Aufklärung funktioniert.
Was ist der nächste Titel?
Imagine von John Lennon. Und er hat da sehr viele Themen schon aufgegriffen.
Das war ein Folge aus unserer Serie Best of Doppelpunkt. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.